Wir fokussieren uns in Kommunikation, Partizipation zwischen Bürger, Einwohnern und Gemeinde.
Herzlich willkommen zum InnoPodcast. Mein Name ist Khalil Bava. Ich leite das Espas Lab der Schweizerischen Post und mit diesem Podcast stellen wir Menschen innerhalb und außerhalb der gelben Postwelt vor, die mutig vorangehen und ihr Unternehmen und ihre Umgebung gestalten. Heute lernen wir gemeinsam die App My Local Services und die Menschen dahinter kennen. Dazu habe ich mich mit dem Product Owner und Antreiber Janos Stolzschwein unterhalten. Wie Menschen und Gemeinden sich organisieren. Das ist genau das, was Janos antreibt. Und das ist auch das, wobei die App My Local Services hilft. Quasi nebenbei hat das Team My Local Services als Change-Projekt fungiert. Denn das Team von Janos arbeitet agil, das auf vielen verschiedenen Ebenen mit der bisherigen Arbeitsweise der Post nicht immer übereinstimmt. Auch von diesen Erlebnissen wird Janos berichten. Hört selbst rein. Ich wünsche euch viel Spaß. Janos, willkommen im Podcast.
Guten Tag, Kali.
Fangen wir doch mal tatsächlich so ganz, ganz banal und grundsätzlich an. Wer bist du? Was machst du? Warum tust du das, was du da tust? Und vor allem, wie bist du der geworden, der du heute geworden bist?
Also mein Name ist Janos Tolcsay. Mein Vater ist Ungare, von dort kommt dieser spezielle Name. Ich bin aber in der Schweiz geboren, Mutter ist Schweizerin, ich komme aus Bern, wohne auch in Bern, habe eine kleine Tochter, die ist jetzt 10 Monate alt. Mein Arbeitsweg beträgt in so 15 Minuten knapp. Kommt darauf an, ob mit ÖV oder mit dem Fahrrad. Mit dem Fahrrad okay. Bin ich noch ein bisschen schneller.
Püblibike oder hast du dein eigenes?
Nee, mein eigenes. Okay. Mein eigenes, ja. Die Püblibikes sind irgendwie zu klein, da ich ziemlich groß bin, zieht das dann in die komische Püblibike. Na gut. Habe BWL studiert an der Fachhochschule und ich habe verschiedene Ausbildungen in Innovation gemacht, also Business Modeling, Innovation, Leadership etc. Ich arbeite jetzt seit knapp 2 Jahren bei Postentwicklung Innovation. Vorher war ich bei PostAuto. Okay. Also die gelbe Welt ist jetzt etwa 4 Jahre alt. Mhm. Und begonnen habe ich meine Berufskarriere bei Größtunternehmen. Bei Hewlett Packard habe ich gearbeitet in Beschwerden, Eskalationsmanagement, das von ganz großen Konzern zu einer Agentur mit 8 Personen irgendwo im Trubschachen im Emmental und von dort weiter eine KMU. Das ist der Markt für Straßensignalisation und Markierungen. Das ist auch spannend vielleicht, also, das ist so, sieht so simpel aus, so eine Signalisationstafel nicht recht abbiegen oder 80, aber es ist noch viel dahinter, da ist richtig viel Handarbeit, da wird noch Siebdruck gemacht und dann ist spannend, wenn man auf den zweiten Blick etwas anschaut, was da alles dahinter steckt. Okay. Das war so ein großes Aha bei dieser Signalage, dort war ich fürs Marketing eigentlich zuständig und von dort bin ich dann zu PostAuto in die Fachführung Kundeninformation gewechselt, weil mich einfach das Leiten von Personen auf visuelle Art, die visuelle Gestaltung von Dingen eigentlich immer begleitet hat in diesen Stationen. Außer bei Hewlett Packard, dort waren es mehr die Eskalationen, die mich begleitet, die ich bearbeitet habe, aber dann war es immer eigentlich etwas Visuelles.
Okay. Darf ich mal fragen, also bei Hewlett Packard heißt irgendwie, wenn mein Drucker nicht funktioniert hat, habe ich bei dir angerufen und habe gesagt,
genau,
das geht dir nicht?
Genau, ja, das war, wir waren Small and Medium Business Kunden, also es war nicht unbedingt, es waren dann vielleicht 50 Drucker oder also eher ein bisschen größer und von dort habe ich dann noch ins Eskalationsmanagement gewechselt für die Top 50 Kunden in der Schweiz und da muss es dann zackig gehen, dass die haben so Verträge, so 6 Stunden Call to Repair, das heißt, innerhalb von 6 Stunden muss der Server wieder laufen. Mhm. Und das sind dann so businesskritische Produkte. Mhm. Und da war ich dann zuständig, die Techniker zu geißeln, damit sie schneller arbeiten und sagen, du musst jetzt diesen Case annehmen und qualifizieren. Und ich war immer Zwischenkunde und Technik zwischendrin. Genau, immer so eine Schnittstellenfunktion. Okay. Genau. Ja, und warum tue ich das, was ich tue? Also ich habe auch auf der privaten Schiene verschiedene Dinge unternommen. Ich hatte eine eigene, also wir hatten eine eigene Bar im Team in Bern, so eine legendäre Bar, ich darf den Namen nicht nennen, sonst bekomme ich Probleme. Wir haben verschiedene Sachen angezogen. Ich habe einem Kollegen geholfen, seine Ritschka zu importieren, der ist jetzt unterdessen auch schweizweit bekannt, und ich hatte immer dieses Unternehmertum in mir.
Du hast mal eine Bar mitgemacht.
Also
all das, wovon alle Männer träumen,
genau, das
an dem Sofa rumhängen, sagen, genau. Wir machen mal eine Bar zusammen.
Genau, das hatten wir.
Cool.
Ja, wir hatten eine Bar und das ging, waren lange Nächte. Also kurze Nächte, kommt drauf an. Es war spannend, weil wir dort, wir haben nie Gage gezahlt. Wir wurden trotzdem eigentlich sehr gut gebucht, und wir haben gesagt, der Deal ist einfach weg, wir verdienen auch nichts daran und ihr spielt gratis. Ja, und jetzt bin ich auch irgendwo ein bisschen in der Position, etwas Neues anzureißen oder das zumindest zu schärfen, was ich übernommen habe mit diesem Projekt My Local Services.
Ist es dann quasi so, dass in einem beruflichen Kontext das Unternehmerische, was du bisher privat ausgelebt hast, mal zusammenzubringen und zu kombinieren?
Das war für mich schon immer eigentlich so die Idee, dass ich bestenfalls mein Hobby zum Beruf machen kann, obwohl ein Hobby ist, ein komischer Ausdruck ist für das. Ja. Aber dass ich das irgendwo unter einen Hut kriege, ja, das war schon immer irgendwo Ambition von mir auf eine Art und Weise. Dass es jetzt so gekommen ist, wie es jetzt ist, wo ich jetzt arbeite, das war eher Zufall. Also gesteuert irgendwo, vielleicht implizit wollte ich, da habe ich das so ausgewählt. Ich hätte ja auch etwas Eigenes aufziehen können.
Stimmt.
Habe ich dann irgendwo nicht gemacht oder noch nicht gemacht. Es gibt immer wieder Ideen, immer wieder Anfragen, aber einen Moment habe ich da genug Auslastung mit Kind.
Magst du kurz beschreiben, was ist genau My Local Service, was macht das?
Also My Local Service ist ein Projekt von Postentwicklung Innovation. Ich durfte das übernehmen in einem frühen Stadium von My Local Service 1.0. Es gibt ein 1.0, ein 2.0. Die erste Version, die ist jetzt unterdessen obsolet, die gibt es nicht, das war nicht mehr, hast du gesagt, die wurde jetzt eben abgelöst, vor ganz kurzer Zeit. Die 1.0, da ging es darum, den virtuellen Dorfplatz darzustellen. Was ist ein virtueller Dorfplatz? Und das ist dann sehr breit, und man stellt sich, ich stelle mir einen Dorfplatz vor, nur mit einem Brunnen, vielleicht hat es eine Poststelle, vielleicht hat es eine Postagentur, vielleicht hat es einen Laden, ein Kleingewerbe ist dort wahrscheinlich, sind Leute, die miteinander diskutieren, und es ist die Gemeinde, es sind die Ämter, die dort vielleicht sind, an diesem Dorfplatz. Und wie kann ich dieses Konstrukt eines Dorfplatzes, wie kann ich das irgendwo virtuell, also in der digitalen Welt irgendwo abbilden? Der virtuelle Dorfplatz, das ist auch bei der neuen Version immer noch zentral.
Ja.
Wir haben es einfach ein bisschen geschärft. Am Anfang war diese Plattform, sie mündet dann in einer App für den Endnutzer. Also du als Khalil hast die App.
Also ich habe mir, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob man das verraten darf, aber auf jeden Fall im App Store kann ich mir die App schon mal runterladen.
Genau, die kannst du dir runterladen, genau.
Okay.
Und dort hast du dann diese verschiedenen Stakeholder, also diese verschiedenen Anspruchsgruppen sind dann dort abgebildet. Früher war es eben so, dass du das Gewerbe hattest als Kanal, die konnten Produkte verkaufen am virtuellen Dorfplatz. Du hattest Teile der Post. Dort war einfach in der ersten Version einfach ein Informationsfenster, was die Post alles für Dienstleistungen anbietet.
Ja.
Und das die Gemeinde mit Produkten der Gemeinde.
Also ein neuer Reisepass.
Genau. Dort sind natürlich die Hürden dann hoch, weil für einen Reisepass, den kriegst du nicht online irgendwo über eine App bestellt. Aber genau.
Schade eigentlich.
Das kommt dann vielleicht in der Version 4.0.
Okay.
Genau, aber das ist der Grundstein, dieser virtuelle Dorfplatz. Und wir haben das Projekt übernommen, dann ein bisschen geschärft, und im Moment ist es immer noch der virtuelle Dorfplatz, aber in erster Linie geht es um die Kommunikation zwischen Einwohnern, Einwohnerinnen und der Gemeinde. Mhm. Wir haben im Moment ist das Kleingewerbe ist jetzt nicht mehr Teil, oder im Moment nicht mehr Teil von My Local Services, weil wir haben gemerkt in dieser ersten Phase, das ist sehr hartnäckig, das braucht viel Volumen in Personalressourcen wie in finanziellen Kräften, um das ganz feingranulare Kleingewerbe zu sammeln, zu schulen, damit die auch Produkte platzieren, die Sinn ergeben, die ich über die App beziehen kann. Wir waren auch viel zu breit. Man konnte eigentlich alles kaufen. Es gab die Möglichkeit, eine Waschmaschine zu kaufen über My Local Service. Aber wer macht das schon, über eine App eine Waschmaschine kaufen? Dort waren wir zu wenig spezifisch.
Ja.
These meinerseits. Und wir haben diesen ganzen Händlerteil, Gewerbeteil im Moment nicht in die Version 2.0 mitgenommen. Wir fokussieren uns in Kommunikation, Partizipation zwischen Bürger, Einwohnern und Gemeinde.
Also der virtuelle Dorfplatz, in dem ich Gemeinde und Einwohner miteinander kommunizieren können.
Genau. Es wird sicher noch weitergehen, weil im Moment sind noch Dienstleistungen vorhanden, also noch sind Dienstleistungen drin, die sehr beliebt sind, zum Beispiel der digitale Abfallkalender, das ist auch eine Information, die ich kriege von der Gemeinde oder vom Abfuhrdienstleister. Also ich als Janosch, für mich ist es klar, das kommt von der Gemeinde, ist aber meistens nicht unbedingt die Gemeinde, aber im Kontext der Gemeinde, alle Informationen, die rund um eine Gemeinde anfallen.
Okay.
Auch Events, kulturelle Events zum Beispiel, ist das dritte Modul. Also wir haben diese Kommunikationsschiene, Gemeinde zum Bürger. Wir haben die Abfalldienstleistungen und wir haben die kulturellen Events. Das ist die Basis, die wir jetzt eigentlich ausgerollt haben für die Version 2.0. Mhm. Und da werden natürlich weitere Dienstleistungen sollen, müssen, dürfen folgen in den nächsten paar Monaten.
Welche Version ist jetzt gerade live? Du hörst jetzt von 1.0 und 2.0.
Genau, also 1.0 wird jetzt überspielt. Okay. Wenn du die App jetzt runterlädst, hast du die Version 2.0 und das ist sehr neu.
Okay.
Genau. Und Rückmeldungen sind erwünscht, falls jemand da zuhört. Einloggen. Dann vielleicht noch so eine Bemerkung, das muss ich doch noch vielleicht sagen. Im Moment haben wir drei Pilotgemeinden, die mitmachen. Das ist die Stadt Biel. Mhm. Das ist Pieterlen bei Biel, das ist eine mittelgroße Gemeinde, und wir haben, Entschuldigung, es ist eine kleine Gemeinde, und wir haben noch Spiez, sicher allen bekannt, und diese drei Gemeinden formen eigentlich die Piloten, die uns da sehr eng begleiten, und wir sie löchern mit Fragen, wie wir da uns weiterentwickeln. Wenn man sich einloggen will, wenn du die App runterlädst, musst du eine dieser drei Ortschaften hinterlegen, sonst kriegst du keine Informationen. Sonst heißt es einfach, ups, leider ist deine Gemeinde noch nicht Teil von My Local Services. Wenn du es testen möchtest, hinterlege einfach eine dieser drei Ortschaften, dann kannst du mal schauen, wie das so funktioniert.
Okay. Genau. Also für Tester so und für alle Menschen, die irgendwie in Biel, Spiez und
Pieterlen.
Genau. Die dort leben, die müssen das ohnehin jetzt runterladen, weil sonst die nicht wissen, was eigentlich los ist.
Exakt.
Okay, spannend. Mal jetzt so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Wie war denn der letzte Kontakt mit potenziellen Kunden oder mit jemandem aus einer dieser drei Pilotregionen? Wann hast du das letzte Mal mit jemandem gesprochen?
Das war letzte Woche. Letzte Woche waren wir, ein UX-Spezialist, und ich waren bei der Gemeinde Spiez. Mhm. Wir haben ihnen den neuen Release erklärt, also was kommt, was sie jetzt tun können, wie sie die App füttern können. Die haben ja einen eigenen Zugang zu dieser Plattform und die können das selber eigentlich managen, die Gemeinde. Ja, das war eigentlich ein sehr positives Treffen mit dem Unterton, dass da noch mehr kommen sollte, noch mehr Inhalt. Und das ist genauso, also das ist auch unser Interesse. Manchmal geht vielleicht ein bisschen unter, dass es eine, ein, ein Pilot des zweiten Ranges vielleicht. Das ist nicht ein erster Pilot, der mal irgendwo mal was ausprobiert hat. Den hatten wir ja schon mit dieser Version 1.0, die doch fast ein Jahr gelaufen ist.
Okay.
Und da hatten wir genügend Zeit, das zu schärfen eigentlich. Und trotzdem sind wir noch so wie in einer Testphase in und wir haben das jetzt eigentlich neu aufgebaut, das Bestehende mit Einschränkungen neu gebaut bei uns, bei der Post. Okay. Intern, vorher wurde das extern umgesetzt. Und das ist auch der große Unterschied. Du als Nutzer merkst das ja nicht, aber für uns als Konzern macht das auch schon einen Unterschied, wird das intern oder extern entwickelt. Mit Vor- und Nachteilen hat es beides natürlich.
Du hast jetzt beschrieben, dass die erste Version extern entwickelt wurde und der zweiten Runde oder die zweite Version mit Menschen, die beim Postkonzern angestellt sind, es gemeinsem entwickelt haben. Kannst du kurz beschreiben, so was ist deutlich besser jetzt, wenn so eine App intern bei der Post entwickelt wird?
Also ich denke, das ist auch ja, sehr eng mit einem Know-how-Aufbau verbunden. Weil wir haben uns, also es war eigentlich auch eine Auflage, das intern eigentlich umzusetzen, aus dem vom Auftraggeber her. Mhm. Ich behaupte, es ist auch ein bisschen ein Change-Projekt, das Ganze, weil es soll ja wirklich auch neues Know-how angeeignet werden. Wir entwickeln mit DevOps, das ist ein Konzept, wo besagt, dass die Entwickler und die Betriebsleute am selben Tisch sitzen. Und der PO, also ich als Auftraggeber eigentlich, dass wir das eigentlich gemeinsam entwickeln. Und diese Nähe ist natürlich schon sehr wertvoll. Also die Nähe, die physische Nähe und dann alle unter demselben Dach mit derselben Stoßrichtung. Das macht viel aus. Dazu kommt eben, dass wir gesagt haben, das ist ein Pionierprojekt, eines der ersten, die mit DevOps entwickelt werden, und das ist eben auch dieser Know-how-Aufbau. Methodisch, wie gehe ich da vor, was für Technologien brauche ich für eine solche Plattform? Und auch da ist man ziemlich weit gegangen, hat eigentlich die neuesten Technologien angewendet. Und dort haben wir auch Verzögerungen erlitten und haben viele, viele Mal den Kopf angeschlagen, weil noch nicht die Toolchain noch nicht klar war, noch nicht frei. Dürfen wir das überhaupt? Und das, all diese Abklärungen, die haben auch viel Zeit gebraucht.
Ja.
Aber eben, das ist für einen Postkonzern, denke ich, von Wichtigkeit, solche Pionierprojekte mal loszulassen, mal etwas zu testen, obwohl es vielleicht nicht ganz klar von den Prozessen ist, von Anfang an getaktet, das ist es überhaupt nicht eigentlich. Das ist so wie reingesetzt, so probiert das jetzt mal. Auftraggeber wollte das so und wir wollten das auch so und alle gehen in dieselbe Richtung, aber alle haben ein bisschen, auch immer wieder ein bisschen zu kämpfen mit internen Strukturen, Organisationseinheiten, Prozessen, die vielleicht nicht passen auf die Methodik.
Okay.
Und das ist halt etwas, was das Learning, das ist auch ein Learning und das war schon, ich behaupte, das war schon, bevor man mich da reingesetzt hat, eigentlich klar, es wird viele Learnings geben und das wird vielleicht nicht ganz fließend sein, das ganze Projekt, von Anfang an ganz sauber getaktet. Das war auch viele Aufarbeiten, Niederschreiben und aber auch in weiteren Projekten dann platzieren.
Was braucht man eigentlich an Fähigkeiten, wenn man eine App bauen möchte, mehr oder minder vom Scratch an, von Null an? Also ich habe mal verstanden, man braucht User-Interface-Leute, kurz, ich glaube, die Kurzbezeichnung ist UI. Was macht User-Interface?
Also das sind eigentlich die das Ganze zeichnen dann am Schluss. Das ist der Designer.
Okay.
Das ist eigentlich der Designer, grob gesagt.
Okay. So, dann haben wir UX, das ist User Experience.
Genau.
Was machen die?
Das Vorgehen, das fängt sehr früh an eigentlich, also die ersten Schnittstellen von dir, vom Endnutzer in dem Moment zu dieser App. Mhm. Okay, wo komme ich drauf? Ich komme auf eine Webseite, ich habe dort einen Download-Link, okay, ist alles verständlich, gehe drauf. Dann die ganze Flow bis zum Download und dann in der App drin. Da bin ich jetzt in der ZEM-Welt gewesen, jetzt kommt dann die ein bisschen tiefer die UX-Welt, die dann irgendwo beschreibt, wie, also da geht möglicherweise ein Splash-Screen, also ein Willkommens-Screen in der App auf. Wo klicke ich, damit ich weiterkomme? Ist es verständlich, was ich sehe? Okay. Was ist der User-Flow? Also ist das eigentlich, sind diese Steps, sind die alle klar? Ist das übersichtlich?
Ja.
Und der Designer macht das Design des Ganzen. Der UX, die UX-Person designt nicht. Sie ordnet an. Die Informationsarchitektur ist zum Beispiel auch ein Thema, wo kommen welche Informationen vor.
Ja.
Das ist dann der UX-Teil. Und dann irgendwo und dann parallel wird das Ganze dann auch beschrieben, spezifiziert, damit der Programmierer weiß, was er umzusetzen hat.
Okay.
Aber man möchte eben nicht den ganzen Katalog schreiben, einen Anforderungskatalog, 30 Seiten rübergeben und sagen, programmier, sondern das geht sehr in kleinen Schritten, Step by Step, in Sprints, 2-3 Wochen Sprints, wo die ganz möglichst klar definiert werden. Es gibt immer Austausch, es gibt immer Unklarheiten, aber möglichst klar definiert wird von Seiten UX und von PO, also von mir, wir wollen das, ich habe mehr die Business-Anforderungen und dann wird das dann runtergeschrieben, runtergezeichnet.
Okay.
Und dann wird es eigentlich dann umgesetzt in Etappen.
Okay, also wir haben UI, das sind die Designer, UX, das sind diejenigen, die wirklich strukturieren, ordnen, was sieht eigentlich derjenige, der auf eine Website geht oder die App runterlädt.
Genau, und dann in der App selbst natürlich.
Und in der App
vor allem
selbst.
Dort, genau.
Du hast gesagt, deine Rolle ist Product Owner. Mhm. Was machst du da? Weil eigentlich könnte man doch denken, naja, UI und die UX-Leute, und dann könnt ihr einfach loslegen und miteinander arbeiten. Wozu braucht es dich dann noch?
Das frage ich mich manchmal auch. Nein, also ich bringe die Business-Anforderungen in erster Linie rein. Also ich bin beim Kunden im Moment.
Ja.
Und ich schaue, dass die Anforderungen die kundenseitig eigentlich, also der Kunde sind bei den Plattformen die 2 Seiten in dem Moment, sogar 3 vielleicht. Wir haben dort interne Kunden, wir haben die Post. Mhm. Wir haben die Gemeinden bei unserem Produkt und wir haben den Endnutzer. Und die gilt es zu orchestrieren. Was sind wo welche Antworten und wann kommt was? Die Priorisierung der einzelnen Tasks ist auch eine Aufgabe des POs, des Product Owners. Und ich bin auch sehr nah an der Entwicklung. Also ich bin selber kein Entwickler, ich verstehe in etwa, was gemacht wird. Aber es geht auch das Backlog, dort, wo alle diese Tasks reinkommen, diese Ideen, es wird dann immer sortiert, gebündelt und dann eigentlich zum Programmieren übergeben. Und die Priorisierung dieser Teile, das ist auch meine Aufgabe.
Also Backlog bedeutet dann quasi einfach so der große Eimer,
genau,
wo alles reinkommt, was man machen möchte.
Genau, genau, so in etwa.
Und wie das priorisiert wird, das entscheidest du.
Genau, ich entscheide eigentlich, wie das Produkt sich entwickeln soll.
Okay.
Genau. Und ich hole die Anforderungen zusammen mit dem UX, mit den UX-Personen beim Kunden eigentlich ab.
Okay. Wie groß ist das Team mal von MyLogger Service?
Das sind 8 Personen im Moment, aber es sind nicht 800% Stellenpersonen, das sind etwa 600 Stellenprozent.
Okay.
Roundabout, circa, variiert auch immer ein bisschen.
Okay. Ich habe schon mal verstanden, es gibt logischerweise Einwohner in den 3 Gemeinden, in den Kommunen, die ein Stück weit eure Kunden sind oder zumindest Nutzer der App. Dann gibt es die Gemeinden. Gibt es noch weitere potenzielle Institutionen, Organisationen, Menschen, wo ihr sagt, in die Richtung würden wir mittelfristig, langfristig gerne mit denen zusammenarbeiten?
Wir sind noch am Schärfen und der Roadmap, wie wir weitergehen wollen. Wir wollen Dinge tun, die möglichst nah an der Funktionalität einer App sind. Wir wollen uns abgrenzen von Webseiten. Wir sind keine Webseite, wir wollen keine Kopie einer Webseite sein.
Ja.
Wir wollen die Partizipation fördern, damit du als Einwohner einer Gemeinde dich melden kannst. Und wir wollen weitere gemeindenahe Dienste erschließen. Das sind jetzt eigentlich alles Gemeinde, immer zwischen Gemeinde und Endnutzer. Wir haben die Möglichkeit, eigentlich diese App auch für zum Beispiel Immobilienfirmen anzubieten, weil wir haben die Möglichkeit, sehr, sehr granular zu kommunizieren. Also ich kann eigentlich nur für einen Straßenzug eine Meldung erfassen. Ja. Bedingt natürlich, aber das ist ja immer so bei Apps, die Leute müssen wissen, dass die App existiert und sie müssen sie runtergeladen haben und sie müssen sie installiert haben und nutzen. Ist immer so. Ja. Aber eben angenommen, in der idealen Welt, alle hätten diese App, könnte ich sehr, sehr fein granular Informationen rauslassen. Ob das jetzt die Gemeinde ist, die das macht, oder ob das eine Immobilienfirma ist, für ihre Überbauung zum Beispiel, oder eine Region mit mehreren Gemeinden zusammen, wenn sich mehrere Gemeinden zusammenschließen zum Beispiel, und sie können eine Kommunikationsregion bilden. Es ist man kann sehr fein, eine Straße eigentlich auswählen, sagen, ich will die Information nur an diese Straße, an die Einwohner dieser Straße schicken, oder auch über eine ganze Region oder einen Kanton. Okay. Alles möglich. Und darum ist das Businessmodell noch nicht ganz so geschärft, wie wir weitergehen wollen. Das ist etwas, was wir jetzt eigentlich auch rausfinden in den nächsten paar Wochen und Monaten.
Du hattest eingangs beschrieben, dass du das Thema, also das My Local Service und das Thema, das Team mit übernommen hast. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ich möchte das?
Ich fand das Produkt an sich eigentlich, die Ausgangslage war spannend. Oder ist immer noch spannend, oder wie bringe ich Gemeinden dazu, wirklich zu kommunizieren und diese Partizipation zu fördern?
Also es ist was bedeutet für dich Partizipation?
Ich kann teilnehmen am Gemeindeleben. Und wenn ich sehe, ich laufe hier, also gehe morgen durch den Breiten Rhein, das ist das Quartier, wo ich wohne, hier in Bern, und da komme ich an eine Tür vorbei. Ich habe das eben dann fotografiert, darum habe ich das im Kopf irgendwo. Und dort steht, ich will kein Berner Bär. Das ist so eine Zeitung. Aha. Ich will auch kein Anzeiger. Ich will kein 20 Minuten. Aber ich will den Anzeiger des Nordquartiers. Also ich will die lokalen Informationen, die möglichst relevant sind für mich, die will ich beziehen. Die will ich lesen. Mich nimmt Wunder, was in meinem Quartier passiert. Aber andere Medien nehmen mich vielleicht weniger Wunder, weil ich da andere Quellen habe. Ich kann ganz viele verschiedene Medienhäuser anzapfen für politische Statements, für politische Analysen, aber nicht unbedingt für diese ganz hyperlokalen Contents. Okay. Das ist etwas, das noch fehlt oder sehr, sehr heterogen gehandhabt wird. Man muss genau wissen, an welchen E-Mail-Verteiler ich mich anhänge, zum Beispiel Quartier-News. Es gibt so Mails, Mail-Versands von Leuten, die das freiwillig machen, aber es gibt nichts Kanalisiertes. Und ich als Endnutzer, ich als Einwohner einer Gemeinde, mich nimmt das Wunder, was in meiner Gemeinde geschieht.
Und woher kommt dein Interesse dafür?
Ich bin einfach eine engagierte Person. Das Hyperlokale, ich habe auch das Gefühl, dass ich interessiere mich auch für geopolitische Themen, aber das, was vor meiner Haustüre passiert, ist doch das eigentlich am relevantesten für mich. Es ist auch ein bisschen Konzentration auf sich selbst. Was ist bei dir? Kehre zuerst vor deiner eigenen Haustüre und mach das, was du beeinflussen kannst, besser. Das heißt natürlich nicht, dass ich mich nicht interessiere für politische Europa-Themen oder geopolitische, sehr sogar. Aber ich denke, am Ende fängt es bei dir selbst an. Also, und da gibt es ganz viele Ansätze, die in diese Richtung gehen, zurück zum regionalen oder sogar lokalen. Und bei uns in der App dreht sich eigentlich alles um deine Haustür, nicht um deine Geopositionierung, sondern um deine Haustür, alles um deine Haustür.
Okay. Das ist ja spannend, weil ich glaube, Bill Clinton war das, der mal gesagt hatte, all politics is local.
Ja, interessant, ja.
Kommt das hin?
Ja.
Ich glaube, es war Bill Clinton.
Genau. Ich weiß es nicht.
Also das Team My Local Service war eines der ersten und das erste Projekt, was im Espas Lab sein Ort, sein Zuhause vielleicht gefunden hat. Wie kam es damals, dass du oder dein Team ihr gesagt habt, wir möchten ins Espas Lab und von hier aus arbeiten und von hier aus zusammenarbeiten?
Ich denke, es war für uns eine Hilfe. Das war für uns, also das Espas Lab war für uns ganz stark eine Hilfe, genau das zu tun, was wir jetzt machen. Weil die Leute kommen aus verschiedenen Ecken der Post. Also, und Telepräsenz nur über Skype, das funktioniert aus meiner Sicht einfach nicht. Die Leute müssen physisch am gleichen Ort sitzen. Das war auch eine Auflage von Anfang an von mir, dass die Leute, die bei diesem Projekt arbeiten, am gleichen Ort sitzen. Das ist wichtig, weil ich will direkt diskutieren können. Ich mag nicht über Telepräsenz. Kann man, wenn es sein muss, aber es ist zu reduzieren. Und wir wollten auch an einem Ort sitzen, wo man eigentlich eben ganz neu beieinander ist.
Ja.
Und nicht diese Clean Desk Policy hat.
Ja.
Weil jetzt ist einfach nicht ganz günstig, ein Projektteam in einer Open Space reinzusetzen und du hast dann nicht einen dedizierten Platz. Du kommst dann hin und die Leute sind wieder total verteilt und dann hast du genau wieder diese Kommunikationslücken, die du ja eigentlich nicht willst. Mhm. Und deswegen war das für uns eigentlich sofort klar, dass wir ins Espas Lab, wir wurden angefragt, ob wir das möchten und haben gesagt, ja unbedingt. Und es war eigentlich eine sehr gute Entscheidung, insbesondere in dieser ersten Phase. Jetzt, wenn man sich ein bisschen kennt, das sind ja auch Leute, Persönlichkeiten, die man kennenlernen muss zuerst einmal. Und genau für diese Ramp-up-Phase vielleicht, um das Ganze ein bisschen zu konsolidieren, zu diskutieren, was machen wir eigentlich, machen wir das Richtige und wie tun wir das, wie setzen wir das um, da braucht es eine Nähe. Mhm. Und das war hier dann einfach gegeben. Okay. Wir konnten an einem Tisch sitzen, wir sind im Espas Lab zweimal gezügelt.
Ja.
Zuerst waren wir nur drei Leute, dann waren es ein paar mehr und dann waren wir ganz auf der anderen Seite dieser Räumlichkeit im Espas Lab, wo wir dann zwischenzeitlich 10 Personen waren und das hat uns sehr geholfen, auch diese Geschwindigkeit auf den Boden zu bringen und in dieser kurzen Zeit eigentlich umzusetzen. Jetzt sind wir ja nicht mehr im Espas Lab. Leider, wir mussten leider gehen, ist ja auch noch zu betonen hier. Und jetzt merken wir aber sofort, es ist nicht ganz einfach, es gibt einen Bruch. Es gibt eigentlich offiziell, so wie ich es verstanden habe, keine Projektfläche sonst.
Mhm.
Und jetzt haben wir genau diese Probleme. Wir hatten heute Morgen, ich hatte keinen Platz mehr. Ich durfte in die Cafeteria arbeiten gehen. Es gibt keinen Platz. Dienstag ist eng. Und das sind aber eben, aber wir arbeiten dran.
Man hat mein Gesichtsausdruck genau. Gerade nicht gesehen. Ich habe genau. Gerade mit riesigen Augen auf Janus gestarrt.
Dienstag ist eng. Genau. Und wenn du als Team arbeitest oder und du die Auflagen machst, den anderen Bereichen, ich will die Leute vor Ort haben und dann ist es jetzt wieder ein bisschen auseinandergezogen. Ja, könnte dann auch heißen, ja, warum kommen wir dann eigentlich, wenn wir ja trotzdem nicht beieinander sitzen, dann bleiben wir doch dort, wo wir sonst normalerweise sind. Genau, das, ich warte schon nur auf diesen Kommentar.
Okay.
Der wird jeden Moment kommen. Aber ja, wir kennen uns jetzt ein bisschen besser, das Team ist ein bisschen eingespielt und das hilft natürlich. Aber ich denke, für eine Startphase ist so ein das nahe Beieinandersein, also ein ganz entscheidender Faktor.
Wenn du es mal so beschreiben würdest, vielleicht für Menschen, die noch nie hier waren, wie sah eigentlich so ein typischer Tag für dich, für das Team My Local Service im Espas Lab aus?
Wir sind reingekommen, wir haben Kaffee geholt, zu unterschiedlichen Zeiten. Ich bin eher ein bisschen später unterwegs, bleibe ein bisschen länger. Die Programmierer sind vielleicht ein bisschen früher unterwegs und gehen auch früher am Abend. Wir haben uns dann eine fixe Terminserie, wenn ich dann sagen kann, eingegeben, das ist da zwischen 10 und Viertel nach 10, ist dieses Daily, das ist auch vom Scrum her, kommt das, von dieser Methodik, der wir folgen, dass du eigentlich täglich kurz besprichst, woran du bist Und dann bespricht man das, und wenn man merkt, dass man Hindernisse hat, die es zu lösen gilt, dann macht man das dann bilateral. Hat man dann zum Beispiel Refinements, ist auch so ein Teil dieser Scrum-Methodik, wo du dann vertieft in einzelne Themen eintauchst. Aber alle sind immer am gleichen Tisch. Mhm. Und man hat einfach eine gewisse Struktur, die sich dann nach Sprintdauer eigentlich repetiert. Also alle zwei Wochen gibt es dann noch ein Sprint Planning zum Beispiel, wo man das Ganze den nächsten Sprint plant. Und in der Zwischenzeit sind verschiedene kleinere Meetings, um kleinere Abstimmungen zu machen und natürlich um zu arbeiten, um Dinge zu tun.
Wenn ich das mal jetzt ganz spöttisch mal formulieren darf, also ich meine, ihr sitzt da alle auf einem Haufen und habt da irgendwie ganz viele verschiedene Meetings mit Daily Stand-Ups und Requirements und so weiter und so fort. Ist das nicht alles irgendwie extrem zeitaufwendig und eigentlich auch damit ein bisschen doof, weil eigentlich könnte man noch sagen, ist doch klar, irgendwie arbeitet einfach ein Konzept einmal zusammen aus, setzt euch 5 Tage, schließt euch in einen Raum, arbeitet einmal Konzept aus und dann geht jeder an seine Arbeit und setzt das um und dann ist es fertig. Warum muss man irgendwie in diesen verschiedenen anderen Formaten irgendwie das machen?
Also wir haben diese 5 Tage, die du jetzt gesagt hast, ist bei uns ein Monat in etwa, diese 5 Tage. Also 5 Tage also nicht Planning, Refinements, wo man zusammensetzt, das Konzept vielleicht erarbeitet, das splitten wir auf kleinere Stücke. Warum? Machen das nicht en bloc, weil es immer wieder Änderungen gibt. Es wird nicht niedergeschrieben ins Detail, was wo wann passiert, sondern wir sagen grob, wir wollen das erreichen und dann werden diese Stories geschnitten. Und es gibt immer wieder Punkte, wo man sagt, das müssen wir noch einmal reviewen, ist es wirklich das? Das hat Auswirkungen aufs Backend, das hat Auswirkungen auf die App. Also wir probieren viel kleinere Schritte zu gehen, als das große Konzept am Anfang zu tun und zu erarbeiten, um dann zu merken, nach einem Viertel des Konzeptes, dass das ja vielleicht nicht ganz in die richtige Richtung läuft. Also wir wollen sofort korrigieren können. Ad hoc korrigieren eigentlich. Natürlich nicht täglich, man braucht ja auch eine gewisse Stabilität in der Entwicklung, aber doch all 2 wöchentlich eigentlich, wo man das eigentlich wieder aufgreift. Und die Vision ist ja genauso vorhanden, vorgängig, aber es ist einfach sehr, sehr high level. Und dann wird es einfach Stück bei Stück runtergebrochen und dann einfach abgearbeitet. Aber einfach immer im Austausch mit PO und mit diesen verschiedenen Rollen.
Okay.
Und so viele Meetings sind es eigentlich nicht, sind all 2 Wochen, ist einfach ein Tag eigentlich, der reserviert ist für diese Scrum-Zeremonien. Und dann sind es eigentlich diese Dailies. Okay. Und wenn man dazwischen gibt es noch ab und zu ein Refinement, ad hoc, wenn man es gleich braucht. Aber sonst sind es einfach all 2 Wochen eigentlich ein Tag plus diese Stand-Ups, 1/4 Stunde pro Tag.
Okay. Also ich habe jetzt mal, wie gesagt, ich versuche immer so ein bisschen mit fremden Ohren zuzuhören. Also ist der Vorteil dieser Arbeitsweise, die du gerade beschrieben hast, liegt darin, dass Änderungen, also während man läuft und Sachen entwickelt und dann, wenn man vielleicht wirklich große Änderungen feststellt, die man umsetzen muss, weil sonst das Gesamtkonzept nicht aufgeht, was aber ganz viel Implikationen auf alle folgenden Themen hat, dann machen kann, ohne ein Konzept zu überwerfen, wofür man monatelang vielleicht vorher gearbeitet hat.
Zum Beispiel.
Okay.
Genau.
Okay. Das ist dann diese berühmte Plan-agile
Vorgehen. Genau, das agile Vorgehen, genau.
Okay. Aus dem Nähkästchen geplaudert, wo im Unternehmen hast du die größten Fans für diese Art und Weise des Vorgehens gefunden? Vielleicht auch überraschend.
Also ja, nicht unbedingt überraschend bei der Innovation und Entwicklung, weil ich behaupte, das ist da genau so, wie der Bereich aufgestellt ist. Und eben, es fängt einfach schon beim Management an. Also es ist halt einfach ein bisschen schwierig, ein Projekt irgendwo reinzupflanzen und mach mal nach dieser Methodik und das rund um die ganzen Strukturen sind nicht gegeben. Also und bei unserem Bereich, wo wir arbeiten, wo ich arbeiten darf, ist das schon ziemlich weit gediehen. Okay. Auf fast jeder fast jede Stufe. Und es braucht jetzt einen gewissen Mindset, und der fängt beim Management an. Mhm. Und ich denke, da fühle ich mich jetzt schon am wohlsten von diesen Bereichen im Moment bei der Post, weil es auch ein Innovationsprojekt ist, das ich Step by Step entwickeln darf.
Womit hattet ihr zu kämpfen? Also welche Hürden hat das mit sich gebracht? Das Thema innerhalb eines Konzerns, das muss, glaube ich, alles nicht postspezifisch sein, weil ich glaube, wenn man solche Projekte innerhalb von großen Organisationen umsetzt, dann sind die Probleme vermutlich überall gleich, mit denen man sich, die man überwinden muss. Aber vielleicht kannst du ein, zwei Beispiele nennen, wo du sagst, so, das war eine Hürde für uns, und vielleicht auch, wie habt ihr sie überwunden?
Also ich denke schon so sehr, also das ist wahrscheinlich die Konzernwelt, und ich bin vielleicht noch zu wenig lang, Postauto war ja nicht, das ist ja schon auch Postauto, ist auch schon die Post, aber doch ziemlich eigenständig unterwegs. Okay. Und jetzt hier habe ich wirklich gemerkt, was es bedeutet, in der Konzernwelt zu sein. Okay. Und das sind einfach diese Bereiche, die probieren, immer wie besser und immer wie schneller und immer wie näher zu arbeiten, miteinander zu arbeiten. Aber es ist schon nicht so, dass das alles ganz reibungslos funktioniert. Oder du hast verschiedene Auflagen technischer Natur, kommerzieller Natur, also auch von der Kommunikation her. Ja. Und du hast den Auftrag, irgendwo als Unternehmer zu agieren, kannst aber das nicht alles so durchsetzen, wie du möchtest. Auch nicht in Absprache mit deinem Management, das sagt, wo dir der Rücken stärkt, was ja sehr wichtig ist, sonst wäre es wirklich schwierig. Aber das Management und auch das genügt manchmal nicht, um zu sagen, okay, wir wollen jetzt einen bestimmten Brand durchdrucken zum Beispiel. Oder wir wollen so und so kommunizieren. Das geht dann immer über weitere Stellen, und du musst diese Leute ins Boot holen, so weit wie möglich. Und du hast dann daneben hast dann trotzdem nur die zeitlichen Limiten. Du musst das Ganze, muss dann schnell gehen. Ja. Vielleicht ist man sich nicht immer gewohnt, auf diese Pace zu arbeiten, weil wir arbeiten doch ziemlich mit Hochfrequenz. Wir sind auf einer Hochfrequenz unterwegs, also muss einfach sehr schnell gehen. Mhm. Und sind nicht alle Strukturen einfach gegeben, um
schnell, diese Geschwindigkeit mitzuhalten.
Genau, um diese Geschwindigkeit auch mitzuhalten. Und das bremst dann halt manchmal auch aus. Und es gibt verschiedene Runden, die man vielleicht 2-3 Mal machen muss, um dann auf den grünen Punkt zu kommen. Ja, das sind so, ich denke, einfach diese Abstimmungen, die internen Abstimmungen, das ist eine Hürde, und da kann man noch viel, viel besser machen.
Würdest du es wagen, das zu quantifizieren, wo du sagst, von, keine Ahnung, 100 Arbeitsstunden kostet mich das, die ganze Abstimmung, die so ein Konzern mit sich bringt, ist ungefähr nur so viel dafür reserviert, oder muss ich dafür einplanen, weil ich sonst weiß, dass das ganze Thema nicht aufgehen wird sonst.
Ja, sicher.
Also sehr gefährlich
nicht,
jetzt.
Ja, genau, nicht ganz einfach, weil welche Arbeiten muss man, darf man, das ist manchmal nicht ganz so klar, also jetzt für mich jedenfalls nicht, vielleicht bin ich noch zu wenig lang dabei, kann sein. Aber wir haben ja auch noch weitere Personen angestellt, auch gerade für, nicht für die Abstimmung, aber die mich unterstützen in diesen Diskussionen, die mich wirklich unterstützen können. Und ich denke schon, dass auf sich vielleicht ein Fünftel der Arbeit ist wahrscheinlich schon Koordination.
Okay.
Und ich denke auch, wenn ich in einer Agentur, ich weiß, ich bin nicht in einer Agentur, ich bin in einem Konzern, das ist mit hat ganz, ganz viele Vorteile, aber man kann sich einfach nicht so verhalten, obwohl man irgendeinen Auftrag hat, selbst zu tun und selbst zu schaffen oder wirklich Dinge auf den Boden zu bringen. Mhm. Es wird einem nicht unbedingt immer einfacher gemacht.
Wie hast du es hinbekommen, dass du dass du innerhalb der Konzernstrukturen trotzdem diesen hohen Takt, diese hohe Frequenz, die du beschrieben hast, dass das trotzdem funktioniert hat. Und,
ich bin einfach hartnäckig, sehr hartnäckig. Okay. Also es ist schon so, also ja, ich...
Das heißt, du sprichst dann bei Leuten 2, 3, 4, 5, 6 Mal
hintereinander genau.
Vor und sagst so, was ist denn jetzt?
Es geht dann immer irgendwo am Ende, ja, und was ich auch sagen kann, was sicher nützlich ist, eben, also was entscheidend ist, dass das Management hinter dir steht, oder? Wenn du das nicht hast, dann ja, ich wüsste gar nicht, was ich jetzt tun würde. Ich brauche immer diese Leute, ich muss weitergeben können auch. Ich muss Dinge, weil das ist nicht meine Stufe. Ich gehe zu diesen Personen oder zu diesen Abteilungen, sage, ich brauche das und das und ja, sorry, ich bin ein bisschen spät vielleicht, aber wir brauchen das bis übernächste Woche. Und dann gibt es dann Kostenaufteilung, was kostet das eigentlich? Und es ist nicht ganz klar, was es, ob der Terminplan auch eingehalten werden kann. Auch inhaltlich in Natur kommen dann viele Fragen, die mich auch weiterbringen, weil ich merke, okay, das ist ja auch noch zu klären. Aber ab einem gewissen Punkt muss man es einfach weitergeben können.
Ja.
Und das mache ich dann auch ziemlich schnell mal unterdessen.
Okay.
Das hat den positiven Effekt, dass das dann auch wirklich auf dieser entsprechenden Stufe besprochen wird. Und dann sprechen dann meine Chefs miteinander oder die Chefs miteinander, und das hilft auch zum Verständnis des ganzen Projektes. Oder okay, ah, die machen das, warum machen die das so, wie sie das eigentlich tun? Ah, die haben den Auftrag, okay, wie können wir jetzt da zusammenarbeiten? Und das hilft auch, Transparenz zu schaffen. Und das hilft auch, dem Projekt vorwärts zu kommen und die Termine einzuhalten.
Und noch wichtiger, und das hilft auch all diejenigen Projekte, die nach euch kommen und durch diesen
unbedingt, gleichen Weg unbedingt, gehen müssen. Unbedingt, genau. Inwiefern diese Learnings, die werden auch irgendwo dokumentiert, und da hat es auch schon Projekte daraus gegeben, die haben gesagt, okay, das müssten wir auf einer Managementstufe besprechen, wie wir das in Zukunft lösen können, weil wir agil arbeiten wollen bei der Post und weil DevOps vielleicht ein Teil dieser agilen Welt sein kann. Was braucht es für Rahmenbedingungen, dass es möglich ist? Es wurden auch schon einige Dinge geschaffen, mit dem Early Label zum Beispiel, diese Lean Governance. Es gibt schon einige Dinge, die in diese Richtung gehen, aber es bräuchte noch mehr Anstrengung.
Mit so ein bisschen Blick auf die Zeit würde ich gerne versuchen, so ein bisschen die Kurve zu nehmen, also zumindest mal in Richtung Abschluss. Wie lernst du?
Also indem ich mich weiterbilde, so lerne ich. Und viel wichtiger ist bei der Arbeit, ich lerne täglich Dinge dazu. Und ich mache es gerne. Also ich bin offen für Neue, ich bin offen für Kritik. Ich bin auch immer wieder erstaunt, wie wenig Kritik das kommt, obwohl es ja wahrscheinlich ganz viel gibt. Und ich kann noch gut kritisieren, aber ich kann auch sehr, sehr gut einstecken. Das stört mich keine Sekunde eigentlich, wenn es mehr oder weniger sachlich bleibt zumindest. Aber das ist etwas, diese ganze Feedback-Kultur, das hilft mir auch, mich zu spiegeln. Könnte auch noch besser sein. Man soll kritisieren. Das hilft dem Produkt, das hilft dem Projekt, das hilft dem Konzern, das hilft der Abteilung, das hilft allen eigentlich, wenn man da ein bisschen deutscher wäre. Man muss ja nicht negativ sein wegen dem, aber ein bisschen Kritik. Ja, manchmal bin ich erstaunt, wie wenig Kritik das wir kriegen zu unserem Produkt.
Ja.
Und ich sage auch, die Gemeinde gibt Kritik, es darf auch negativ sein. Es muss, also ja, man sagt, was nicht passt. Yeah. Also erstaunlich, wie wenig das zurückkommt. Und das, dann brauche ich dann eigentlich meinen Menschenverstand. Und ich lerne eben durch Kritik, durch externe Quellen teilweise.
Dann machen wir doch mal einen Schritt weiter. Gibt es eine MyLocal-E-Mail-Adresse?
Ja, es gibt mylocalservice@post.ch. Alle Kritiken dorthin. Das ist etwas, das ist nicht die Rückmeldungen zur App sind heiß gefragt.
MyLocalService, alles zusammengeschrieben?
MyLocalServices.
Services.
@post.ch.
Alles zusammengeschrieben.
Alles zusammengeschrieben, genau. Okay. Es gibt auch eine Webseite, man findet uns auch im Internet.
Okay. Also, genau. Sehr gut. Über den Tag hinaus gedacht, wie findest du für dich heraus, ob das was du gerade tust oder ob du da gerade nicht auf dem richtigen Weg bist?
Ja, ich denke, das ist schon eine der größten Herausforderungen, jetzt also ganz auf das Projekt bezogen. Ja, vielleicht auch für mich selbst bezogen, die nächsten Schritte. Also ich bin ein Umsetzer, ich will Dinge auf den Boden bringen. Ich merke das in erster Linie, indem ich mit Menschen diskutiere.
Ja.
Marktforschung kann auch ein Teil davon sein, die mir dann also im Vorgänger, also im Sinn, als Entscheidgrundlage, in welche Richtung will ich gehen, kann sein, muss aber nicht, wenn ich beschränktes Zeitbudget habe, dann gehe ich und finanzielles Budget natürlich habe, dann ist es auch ein Try and Error in der frühen Phase. Stoße ich dann, ist der Interesse da und am Ende entscheidet auch der Markt, was er will eigentlich. Oder? Und für mich persönlich sind es eigentlich die persönlichen Kontakte die Kontakte, die mir sagen, was könntest du besser tun? Mhm. Und dann probiere ich mich auch entsprechend zu verbessern, natürlich.
Welche Menschen sind das, auf die du dann hörst oder die du fragst?
Ich habe da eigentlich kein Segment. Also das können alte Personen sein, wenn wir in Richtung Silver Age uns entwickeln möchten zum Beispiel, dann würde ich die älteren Personen fragen, was sie davon halten. Also oder, meinst du mich persönlich oder? Ja, nein, das kann. Meine Tochter ist noch ein bisschen zu klein, mit 9 Monaten zu sprechen, aber ich hoffe schon, ich warte schon auf die erste Rückmeldung von den Partnerinnen, Freunden hier im Haus. Ich habe da eigentlich keine Schranken.
Okay, cool. Du bist ja jetzt mit MyLogic Service schon eine Weile unterwegs. Wenn du dich selber jetzt ein Jahr oder anderthalb Jahre zurückbeamen würdest oder vielleicht andere Menschen, die gerade dabei sind, ein Innovationsprojekt aufzusetzen oder starten möchten. Was würdest du denen dir selbst vor anderthalb Jahren auf dem Weg mitgeben?
Also ich würde ihnen mitgeben, geht ins Espas Lab oder in einen Raum. Ja, ich weiß,
das erfreut mich sehr,
ja, muss ich aber sagen. Naja, geht in einen Raum, wo ihr zusammenarbeiten könnt. Das kann ja auch eine Waldhütte sein, irgendwo, das muss nicht. Mhm. Aber da hast du die IT-Infrastruktur wahrscheinlich nicht, oder? Die brauchst du ja auch noch. Aber irgendwo, ja, das habe ich auch mal gesagt, wir gehen doch irgendwo raus, oder? Ja. Irgendwo, wo man zusammen ist und zusammen an diesem Produkt und diesem Projekt arbeiten kann. Sehr wichtig, neue, kurze Entscheidungswege, weniger Kommunikationslücken. Probiert das wirklich physisch auch nahe zu bringen. Wichtig sind auch die richtigen Leute, das richtige Know-how. Mhm. Die Leute müssen auch entsprechend, die Personen müssen auch das richtige Mindset mitbringen, das weiß man vielleicht nicht immer so genau, aber das Know-how, also am Ende entscheidet die einzelne Person, wie gut das es auch ist, wie schnell das etwas sein kann. Sei offen zu lernen, hole dir Feedback ein, so früh wie möglich, nicht allzu lange warten mit Feedback einholen, also jetzt zu einem Produkt oder zu dir selber. Schaue, dass die Ressourcen, jetzt ist Konzernwelt, dass die dediziert sind, dass du sagst, nicht unter 50%, ich will Minimum 80% oder 70% Personen, weil wenn du dann parallel an mehreren Projekten arbeitest, schwierig.
Ja.
Immer Reibungsverluste und dann hast du die Leute nicht im selben Team und musst alles dreimal erklären. Ja, das bringt sehr viel, wenn man im gleichen Ort sitzt und auch die gleichen Zeiten hat, am besten vor Ort und nicht irgendwo komplett verschieden.
Okay.
Früh vielleicht ein bisschen früher an den Markt gehen, als nicht allzu lange warten. Mhm. Ja, ich denke, das sind so diese Hauptthemen. Mhm. Commitment abholen von Management, auch noch sehr wichtig.
Wohl wahr.
Genau.
Wohl wahr. Wenn du selber, sei es jetzt privat oder hier, wenn du was lesen möchtest oder dir irgendwie neuen Input holst, auf welche Quellen greifst du da zurück?
Also ich so neben der Arbeitswelt, ich bin ja ziemlich viel am Arbeiten, da bin ich auch viel unterwegs und auch so auf dem Arbeitsweg bereits bin ich ja, also ja, ich nenne das jetzt mal Internet. Und ich habe zahlreiche Newsletter aus allen Himmelsrichtungen.
Okay.
In erster Linie Innovation, Technologie, wie entwickelt sich das? Mhm. Da nehme ich ganz verschiedene Quellen und Blogs, die ich einfach zugespielt kriege.
Mhm. Kannst du ein, zwei Newsletter nennen, die du bekommst?
Future One heißt eine Berner
Blog. Future One.
Ja, genau. Okay. Genau, und es gibt auch vom GDI, habe ich auch ein Newsletter. Ich habe Horizonte, ist auch noch ein Newsletter. Mhm. Es gibt ganz verschiedene.
Okay.
Aber es sind einfach Heise ist auch immer immer eine gute Quelle. Mhm. Und aber das sind alles so irgendwo Newsletter, die klicke ich kurz durch, schaue, interessiert mich das und gehe dann weiter. Okay. Also auf die einzelnen Themen rein. Und das sind die Kurzblenden quasi.
Okay.
Wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, dann schaue ich mir, also höre ich mir zum Beispiel Echo der Zeit an. Mhm. Anderes Thema, also es ist mehr so diese politische Diskussion und auch Wirtschaftsdiskussion, finde ich sehr gut aufbereitet, so bezüglich Radiosender und Podcasts auch runterzuladen.
Ja.
Eine Bereicherung. Was ich auch, Brand 1 ist auch ein spannendes Heft. Genau. Ich glaube, es liegt auch hier irgendwo.
Ja, ich hab mit der Brand 1 ein kleines Experiment hier
genau,
in Spassel
genau,
laufen.
Genau.
Ja.
Und vielleicht und politisch, die Monddiplomatik, das ist auch eine Zeit, wo die einzelnen Themen vertieft dann geht. Ja, spannend, um cool. So den Überblick zu kriegen manchmal.
Okay.
Also, man probiert, den Überblick zu kriegen.
Ja, ist in diesen Zeiten nicht immer einfach.
Gar nicht. Was stimmt und was nicht, genau.
Ja, ja. Wir haben ja am Haupteingang des Espas Lab haben wir da eine große schwarze Fläche. Und dort kann, sobald das hier live geht, werde ich dort einen Spruch aufschreiben. Und sobald deine Folge live geht, wird es dein Spruch sein. Was möchtest du, was dort steht?
Ich würde etwas beschreiben, was aufs Espas Lab passt, im Sinn von sammelt euch, die Gruppe, sammelt euch, fokussiert euch, wisst, was ihr tut und dann geht los. So, sammelt euch, fokussiert euch, geht los.
Hey Janosch, vielen, vielen Dank.
Vielen Dank.
Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir lernen mit jeder Folge, was wir noch an diesem Podcast verbessern können. Wenn ihr eine Idee habt, wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr noch Anregungen habt, dann schreibt uns unbedingt. Ihr erreicht uns per E-Mail an espaslab@post.ch. Ihr findet mich auch auf LinkedIn, Twitter, Instagram und den ganzen anderen Kanälen. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr euch natürlich auch einen Brief schreiben an die Post in Wengdorf. Merci und bis bald.